Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Na, Franziska.
Hallo, Claudia.
Wie schön, dass wir eine nächste Folge aufnehmen. Das ist jetzt Nummer 79. Wir sind schon bei Nummer 79. So alt bin ich noch nicht. Gut, ne? Das, was aber auf jeden Fall ganz gemein ist, ist, dass schon wieder eine Fortsetzung kommt. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal einen Hinweis darauf gegeben, ja, da gibt's doch noch eine Geschichte. Und da hast du schon ein bisschen gestöhnt. Und da habe ich gedacht, ja, aber die Geschichte, die habe ich jetzt hier.
Das ist bestimmt eine wunderschöne Geschichte.
Die ist von einer Frau geschrieben und die Frau heißt Inge Wute.
Inge Wute?
Wute. Es war eine kleine Frau, die den staubigen Feldweg entlang kam. Sie war schon recht alt, doch ihr Gang war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei der zusammengekauerten Gestalt blieb sie stehen und sah hinunter. Sie konnte nicht viel erkennen. Das Wesen, das da im Staub auf dem Wege saß, schien fast körperlos. Sie erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. Die kleine Frau bückte sich ein wenig und fragte, »Wer bist du?« Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. »Ich?« »Ich bin die Traurigkeit«, flüsterte die Stimme stockend und leise, dass sie kaum zu hören war. »Ach, die Traurigkeit«, rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte grüßen. »Du kennst mich?«, fragte die Traurigkeit misstrauisch. »Natürlich kenne ich dich. Immer wieder hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber«, argwöhnte die Traurigkeit, »warum flüchtest du denn dann nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?« »Warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch nur selbst zu gut, dass du jeden Flüchtling einholst. Aber was ich dich fragen will, warum siehst du so mutlos aus?« »Ich bin traurig«, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich zu ihr. »Traurig bist du also«, sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. »Erzähl mir doch, was dich so bedrückt.« Die Traurigkeit seufzte tief. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie sich das gewünscht? »Ach, weißt du«, begann sie zögernd und äußerst verwundert, »es ist so, dass mich einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden mich wie die Pest.« Die Traurigkeit schluckte schwer. »Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen. Sie sagen, Papalapap, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen führt zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht, und dann bekommen sie Herzschmerzen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen und spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Und sie sagen, nur Schwächlinge weinen und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen müssen. Oh ja, bestätigte die alte Frau, solche Menschen sind mir schon oft begegnet. Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf, wie eine schlecht verheilte Wunde, und das tut weh. Aber nur wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über ihre Narben. Oder sie legen sich einen dicken Panzer aus Bitterkeit zu. Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann stärker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine, alte Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in die Arme. Wie weich und sanft sie sich anfühlte, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. »Weine nur, Traurigkeit«, flüsterte sie liebesvoll, »ruh dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch mehr an Macht gewinnt.« Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin. »Aber wer bist denn du eigentlich?« »Ich«, sagte die kleine alte Frau schmunzelnd, und dann lächelte sie wieder so unbekümmert wie ein kleines Mädchen. »Ich bin die Hoffnung.« Noch eine schöne Geschichte, oder?
Ja, die passt sehr gut zu unserem Thema von letzter Woche. Ne?
Genau.
Die Traurigkeiten, über die eigentlich wenig gesprochen wird. Ne? Es wird immer ganz viel über die Trauer gearbeitet und die normalen kleinen Traurigkeiten werden häufig weggelächelt oder mit Tabletten weggespült oder eben, wie du, hattest du nicht auch so einen Heinz Erhardt mal losgelassen, aber ich glaube noch nicht öffentlich, ne?
Doch.
Ja.
Doch, doch. Heinz Erhardt, okay. Ich weiß noch, das ist richtig so ein Ohrwurm, den ich im Kopf habe. Das war nicht einer seiner besten Sprüche, aber mit dem Korn, ne?
Wenn ich einmal traurig bin.
Genau. Trinke ich einen Korn. Wie gesagt, ist ein Stück Ohrwurm. Und ich habe aber einen ganz schönen Spruch zum Thema Ohrwürmer gehört. Da sagt jemand, hast du was gegen Ohrwürmer? Und die Antwort ist, ja, griechischer Wein. Das finde ich großartig.
Ja, das betrifft besonders die Deutschen. Ne?
Natürlich,
selbstverständlich. Aber auf jeden Fall wäre ja jetzt interessant, mal über die Heilung von Trauer zu sprechen. Oder die Heilung von Traurigkeiten, hatten wir ja schon letztes Mal gesagt, könnte eben sein, sie zuzulassen und wie in diesem Fall möglicherweise sogar in den Arm zu nehmen. Ne?
Ja, und vor allem, ich finde das so schön, diese Geschichte, wo es heißt die Hoffnung. Und wie heißt das immer so, dass es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ja so ein stetiger Floskelspruch. Und ich bin ehrlich gesagt oftmals im Zweifel, ob das stimmt, weil ich glaube, ehrlich gesagt, die Hoffnung stirbt zuerst.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Phase, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe, also Hoffnung habe ich irgendwie schon gerade gar nicht mehr.
Passt natürlich auch in die Zeit, ne?
Inwiefern?
Ich habe den Eindruck, wenn ich mich momentan so umhöre, dass ganz vielen Menschen die Hoffnung abhanden kommt. Wo wir die wohl finden können.
Ich würde sagen, dass es verschiedene Arten von Hoffnung gibt. Ne? Es gibt einmal die Hoffnung, die die Illusion so ein bisschen nährt. Also, dass man sich andauernd in eine Richtung wendet, wo es noch nicht unbedingt um etwas Reales oder sagen wir mal Realistisches geht, was ich wirklich in mein Leben holen will, sondern wo ich mich eher hinflüchte, wie zum Beispiel, wenn ich dauernd Filme gucke und mich statt das in meinem Leben anzugehen, woran es mir vielleicht mangelt, andauernd mit Scheinwelten befriedige, mit Scheinharmonien. Und dann gibt es die zweite Hoffnung, das ist eine kraftvolle Hoffnung. Eine Hoffnung zum Beispiel im Sinne des Weltgeschehens, die sicherlich wir alle in uns aufrichten sollten. Eine Hoffnung, dass es besser wird, dass es friedlicher wird, dass wir friedensfähig werden und nicht kriegstüchtig zum Beispiel.
Als du das eben gesagt hast, da bin ich auf den Gedanken gekommen zu sagen, ach so, eine rosige Welt ist dann eine Scheinwelt. Aber vielleicht ist die ganze Horrorwelt auch nur eine Scheinwelt.
Mit Sicherheit.
Genau. Das heißt, das sind doch Sachen, dass wir uns so oder so in was reinflüchten. Ich bin ja gerade dabei, mein drittes Buch zu überarbeiten. Da bin ich auch schon ziemlich weit gut vorangekommen. Und da habe ich ich habe das nicht Hoffnung genannt, aber ich habe darüber gesprochen oder darüber geschrieben, über Optimismus und Pessimismus. Und da habe ich einen ganz schönen Spruch gefunden in der Beilage der Süddeutschen. Da hat ein Mann geschrieben, der hat gesagt, ich habe mein Leben lang gedacht, Pessimismus ist ein Zeichen von Intelligenz. Diese Intellektualität, die ein Stückchen, die ist teilweise so pessimistisch und alles das, was in sich etwas Schönes birgt, was wir als märchenhaft bezeichnen, das ist doch Schein und Trug und so weiter. Wir glauben doch gar nicht daran, dass irgendwas gut werden kann.
Wir müssen letztendlich immer darauf achten, wenn es darum geht, was aus uns herauskommen soll, was haben wir denn reingetan? Was meinst du? Sprich, in Bezug auf Pessimismus, wenn ich natürlich andauernd in öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen mir das reinziehe.
Ist ja nicht nur öffentlich-rechtlich.
Nö, aber sagen wir mal, ich spreche jetzt von öffentlich-rechtlich, weil das sind die Hauptzugänge, die wir so haben in Deutschland. Und da werden wir ja in einer Weise verängstigt und durch ein bestimmtes Wording werden Realitäten geschaffen, die ich mir möglicherweise zu eigen mache, wenn ich mich dann damit regelmäßig füttere, was ich da höre. Berichte, Tatsachen, Filme, all diese Dinge, die auf mich einströmen und ja auch mit einer ganz großen Regelmäßigkeit nehmen Menschen Dinge zur Kenntnis. Und das gewinnt allmählich eine Form in mir.
Ja, und gleichzeitig ist das kein neues Phänomen. Überhaupt nicht.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt, dass es neu ist.
Es ist in keiner Weise ein neues Phänomen, weil jede Zeit hat ihre Horrorgestalten gehabt. Und auf irgendeine Art und Weise sind wir, die wir ja die Konsumentinnen sind, wir produzieren das ja, weil uns ist zu langweilig, wenn nicht ein bisschen Horror da ist. Also ich habe bei jedem Buchtitel habe ich mit dem Verlagen eigentlich bei mir gerungen, weil ich eigentlich immer ganz gerne andere Titel haben wollte. Und dann haben die gesagt, die Verlagskaufleute, die müssen das entscheiden. Ein Titel, in dem das Wort Sterben vorkommt, das verkauft sich nicht gut. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich wundere mich, weil ich war gerade an einem Bahnhof, das war ungefähr so vor ein paar Jahren, ungefähr um diese Jahreszeit im Juni, Juli, August. Und da war ich an einem Bahnhof, da war ein riesengroßes Plakat für einen 600 Seiten langen Roman, ein Splatter-Roman, ein Roman, wo es ums Sterben geht. Da war, auf dem Titel war ein blutiges Messer abgebildet und das wurde beworben mit dem Satz, dass es heißt, dass wir wünschen Ihnen eine gute, entspannende Urlaubslektüre. Und das ist etwas, wo ich sage, auf irgendeine Art und Weise sind wir begierig nach dem Horror.
Also ich jetzt nicht. Nee. Ich weiß nicht, wer da jetzt gemeint ist. Das meine ich mit dem, drauf zu achten, was man reintut. Sind wir eben umgeben von Eindrücken, von Medien heute ja mehr denn je, das ist tatsächlich neu, würde ich sagen. Das ist wesentlich stärker geworden, als es vielleicht früher war, wo es drei Programme gab, die guckte man an. Gut, da wurde dann auch entsprechend Einfluss genommen natürlich und manipuliert. Das hat das Fernsehen immer schon an sich gehabt. Aber heute denke ich mal, dass die Quellen, aus denen heraus man Stille und vielleicht auch Reinigung finden kann, seelische, dass die eben schmaler, kleiner geworden sind, weniger geworden sind.
Da waren wir schon öfter, ne? Mhm. Hast du vollkommen recht.
Also sprich, in die Natur zu gehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob junge Menschen heutzutage von sich aus noch, die müssen sie ja aktiv aufsuchen, willentlich aufsuchen, die Natur, weil es nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist, dadurch, dass man aufs Rad steigen muss und irgendwo hinfährt, durch die Natur vielleicht. Oder also so, wie es vielleicht früher noch war, wenn man manchmal in Filmen oder Geschichten liest, dass Menschen eben durch eine blühende Wiese fahren und schon alleine das macht ja was mit mir. Es macht ganz anderen Eindruck auf mich, wenn ich Kühe muhen höre oder sogar auf die Idee komme, auf dem Bauernhof ihnen meine Hand ins Maul zu stecken und was es für eine Empfindung ist, als wenn ich jetzt die ganze Zeit auf irgendwelchen Bildschirmen was hin und her schiebe.
Ich glaube, ich würde das nicht am Alter festmachen.
Nee, das geht ja jetzt auch inzwischen bis ins hohe Alter.
Genau.
Also was Bildschirmsucht betrifft, denke ich, sind wir in keinem einzigen Alter mehr davor gefeit. Nur mit dem Unterschied, dass ein älterer Mensch natürlich eine andere Grundlage hat, weil er im Leben schon sehr viel Erfahrung gemacht hat in Bezug auf Naturerlebnisse zum Beispiel. Und ein junger Mensch häufig noch nie gerochen hat, wie eine Kuh riecht oder wie das sich anfühlt, wenn ein Kälbchen an der Hand schlägt oder so, ne?
Klar. Manchmal denke ich, ich sehe einfach, dass die Zeiten anders werden. Ob das besser oder schlechter ist, das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Es wird anders. Und sichtlich hat der Boden für die Älteren nicht ausgereicht. Zehren die noch davon?
Als dass sie gefeit werden davor.
Doch, da rein zu sacken.
Verängstigt oder geängstigt zu werden und depressiv oder hoffnungslos. Darum ging es ja jetzt eigentlich um die Hoffnung, ne?
Und wie wäre das schön, wenn die ein oder anderen, die uns zuhören, wenn die uns vielleicht mal kurz schreiben könnten, was macht ihnen Hoffnung? Was könnte Hoffnung geben im Sinne von der kleinen alten Frau, die die Traurigkeit in den Arm nimmt? Das wäre doch eine gute Idee, oder?
Ja, ist ein schöner Gedanke. Was gibt Hoffnung? Mit Sicherheit sind es Kleinigkeiten. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.